Guten Tag. Wir freuen uns, im Haus Gottes zu sein. Und ich genieße die Zeit in der Versammlung, denn in der Bibel heißt es, wo zwei oder drei zusammenkommen, da ist Jesus mitten unter ihnen. Heute werde ich über Heilung sprechen. Wenn du genau aufgepasst hast und mein Programm gelesen hast, ich habe immer am Mittwoch ganz besonderes Thema, immer Gedanken werden Realität. Letzten Mittwoch war das Thema Glaube an göttliche Heilung und heute ist mein Thema Gott will dich heilen. Gott will dich berühren. So, ich verkündige hier an dieser Stelle einfach den Willen Gottes, was Gott will. Ob das passiert oder nicht, das ist eine andere Geschichte. Ob wir würdig und fähig sind, das zu empfangen, das ist auch wieder ein anderes Kapitel. Aber für Gott ist es normal, Menschen zu heilen. Also Gott will jeden heilen, grundsätzlich, denn die Welt ist krank und die Krankheit nimmt immer mehr zu. Schmerzen, Dornen und Disteln, das begleiten unser Leben. Gott ist ein guter Gott. Er will das Beste für die Menschen. Gott ist kein Sadist, wie die meisten Leute denken, dass Gott Menschen quälen würde oder dass er ein Polizist wäre, der die Menschen ständig straft und mit dem Strafzettel rumläuft. Nein, Gott ist eigentlich ein Gott, der mit uns mitfühlen kann. Er hat extra seinen Sohn Jesus Christus gesandt in diese Welt, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen oder werden, sondern das ewige Leben haben. Gott fühlt mit unserem Schmerz. Er fühlt, wenn wir unglücklich sind. Er fühlt, wenn wir leiden und so weiter. Und er kann als Vater, als ein guter Vater, und ich glaube, dass Gott ein guter Vater ist, er kann nicht zusehen, wie seine Kinder leiden und dahinsiechen. Deshalb, Heilung ist eines der großen Themen der Bibel. Und er ist nicht interessiert an unser Leid. Gott ist den Menschen zugewandt. Gott ist an Menschen interessiert, nicht an Sachen. Gott liebt die Menschen und ganz besonders auch die Kranken und die da leiden und die da siechen. Jesus kann mitfühlen. Er zog umher und hat wohlgetan. Lob und Dank. Er schickt uns extra Jesus in diese Welt, um uns zu heilen, um uns zu erlösen und zu erretten. Nächste Woche werde ich darüber sprechen, was Jesus alles ist. Er ist der Pionier Gottes. Er hat uns volles Leben und volles Genüge gebracht und dass wir keinen Mangel haben sollen, auch an gar nichts. Dir soll gar nichts fehlen. So, Jesu Auftrag war ein Heilungsauftrag. Bis heute heilt Jesus jeden, der zu ihm kommt, der ihn um Heilung bittet. Und nicht nur bitten, einfach, der sollte die Heilung empfangen. Heilung gehört als Auftrag der Gemeinde. Die Gemeinde hat einen Heilungsauftrag. Ich als Pastor, als Prediger, ich sollte Heilung verkündigen, bis dass Jesus wiederkommt. Und das ist verheißen in der Bibel und ich werde das belegen. Und wenn du heute mit mir mitgehst und sagst, aha, Amen, so ist es, ich glaube es, ich nehme es an, ich akzeptiere, du wirst die Heilung empfangen. Ich kann es dir nicht geben, ich kann dir auch nicht auf den Kopf legen und sagen, sei gesund im Namen des Herrn. Nein, das musst du selbst empfangen in deinem Geist, in deine Gedanken. Heilung ist ein Teil der biblischen Verkündigung. Alles kommt über das Hören. Römer Kapitel 10, wenn ich lese, der Glaube kommt aus der Predigt. Heilung kommt durch die Predigt. Heilung kommt durch die Predigt. Heilung passiert im Kopf. Durch das Hören des Wortes Gottes, wenn du diese Predigt begreifst und ich bete um den Heiligen Geist, um seine Gegenwart, dass er uns dieses Aha-Erlebnis schenkt. Und du wirst geheilt. In einem kurzen Augenblick. Aha, das ist für mich. Das akzeptiere ich, das nehme ich an. Göttliche Heilung ist ganz einfach, ganz natürlich und ganz normal. Das ist nichts was Besonderes. Das ist normal. Wenn du krank bist, der Vater im Himmel will dein Doktor sein. In der Bibel heißt es, ich, der Herr, dein Gott, bin dein Arzt. Obwohl er keinen Doktortitel hat und kein Professor, der Medizin ist oder sonst was. Nein, Jesus heilt. Gott ist nicht kompliziert oder umständlich. Er sandte sein Wort durch Pastor Matudis, durch irgendeinen anderen Prediger. Er sandte sein Wort und wenn du glaubst und wenn du damit einverstanden bist, das ist so wichtig, einverstanden sein. Wenn du mit mir übereinstimmst, dann wird es passieren. Und das passiert immer. Überall, wo das Wort Gottes geglaubt wird und angenommen wird, werden Menschen gesund. Deshalb, ich mache keine große Heilungsversammlung und Gottesdienst als solches. Das Wort wird gepredigt, das Wort wird geglaubt, das Wort wird erlebt. Das Wort ist, was es wirkt. Das Wort Gottes. Und die Bibel sagt, mein Wort wird nicht leer zurückkommen. Heilung wurde in der Urgemeinde praktiziert. Gleich kurz nach Pfingsten, da geht Petrus und Johannes zu der Gebetsversammlung im Tempel und unterwegs sehen sie diesen Mann, der 38 Jahre lang gesessen und gebettelt hat an der Tempeltür und der bettelt sie an, oh, eine kleine Spende für einen armen Bettler und dann sagt Petrus, Gold und Silber haben wir nicht, aber das, was wir haben, das geben wir dir, steh auf im Namen Jesu. Und er hat richtig amerikanisch gehandelt, hat den Mann genommen, hochgestellt, so steh, du kannst laufen, wofür hast du die Füße? Die Füße sind zum Gehen und nicht, dass du das überkreuzt oder sonst irgendwie versteckst. Du gebrauche deine Füße. Und der Mann wurde geheilt. Und bei dieser Heilung haben sich 5000 Menschen bekehrt. Mehr als bei Pfingsten, bei der Ausgießung des Heiligen Geistes. Du siehst, Heilung bewirkt mehr als Zungenrede, als irgendwelche Charismen und Gaben und so weiter, dergleichen Dinge. Eine Heilung. 5000 Menschen bekehrten sich. So, Krankenheilung ebnet den Weg für die Ausbreitung des Evangeliums. Überall, wo Heilungen passieren, bekehren sich auch die Menschen. Nehmen das Wort an. Wenn sie das eine glauben können, können sie auch das andere glauben. Können sie auch die Vergebung der Sünden glauben. Und ich werde den Beweis antreten, dass beides gehört zusammen. Sündenvergebung und Heilung. Und so wie du an Sündenvergebung, an deinem Heil glauben kannst, mir sind meine Sünden vergeben, so kannst du genauso einfach und genauso schlicht kannst du glauben, ich bin geheilt. Da muss man sagen, danke Jesus, Amen, preis dem Herrn, Halleluja. Jesus gab den 12 ja, Vollmacht, schon zu seinen Lebzeiten sollten die Jünger heilen. Die 70 Jünger haben die Vollmacht bekommen. Also das waren keine besonderen so Dauerjünger Jesus, sondern das waren Leute, die gelegentlich mit Jesus mitfolgten, die 70. Nur die 12 folgten beständig Jesus 3 Jahre lang. Ja, und diese Leute wurden befähigt zum Heilen. In Matthäus Kapitel 10, Vers 7 lese ich. Und er gab diese 5 Befehle seinen Jüngern. Sie sollen predigen, sie sollen heilen, sie sollen auferwecken, sie sollen die Menschen reinigen und sie sollen Dämonen austreiben. 5 wichtige Aufgaben. Mit der Kreuzigung Jesu hat sein Heilungsauftrag aufgehört in dieser Welt. Also, dass er heilt, dann er sagte, jetzt heilt ihr mal. Ihr seid berufen, die Menschen zu heilen. Jeder Gläubige hat einen Heilungsdienst, ob er das glaubt oder nicht. Du hast es. Und in Johannes 14, Vers 12 sagt der Herr Jesus, wahrlich, wahrlich, also da unterstreicht er rot, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Glaubende an mich, der wird auch die gleichen Wunder tun, die auch ich tue, und sogar noch größer als diese, die ich tue. Stell mal vor, du wirst noch mehr tun, als Jesus getan hat. Der Petrus, der Apostel, wie viele Jahre haben die gewirkt? Verstehst du, ich diene dem Herrn Jesus schon 50 Jahre. Ich habe schon 20 Jahre länger gelebt wie Jesus auf dieser Welt. Und ich diene, also Jesus hat nur 3 Jahre der Gemeinde, der Welt gedient. Ich diene schon 50 Jahre, stell mal vor. Und was man in dieser Zeit alles machen kann, ach, das stellt man eine ganze Menge an. Geht hin und predigt das Evangelium aller Kreatur. Und ihr werdet Größeres tun als dieses. Überall, wo die Jünger hingingen und hinkamen, wurden Menschen geheilt. Das war der Wille Gottes. Die haben den Willen Gottes verkündigt. Und wenn der Wille Gottes verstanden wird, der Wille Gottes akzeptiert wird, dann kann man geheilt werden. Ganz einfach. Gott will, dass ich gesund bin. Gott will, dass es mir gut geht. Gott will, dass ich mich freue. Gott will, dass ich Frieden habe. Gott will, dass ich in Harmonie lebe. Wenn du predigst und nicht heilt, der erfüllt nur einen halben Auftrag Jesu. Deshalb ist Heilung das volle Evangelium. Geht hin und heilt die Kranken, hat Jesus gesagt. Bis heute brauchen Menschen Heilung, mehr denn je. Es gibt heute so viele Kranke, so viele Siechende, so viele, ja, die nicht vorwärts kommen im Leben, weil sie krank sind, in welcher Form auch immer. Geistig krank, seelisch krank, körperlich krank, die verschiedensten Krankheiten. Ich will sie nicht aufzählen. Das werde ich immer wieder mal machen in meinen Predigten. Aber wir sollten den Kranken dienen. Wenn ich die Warteräume bei den Ärzten angucke, die sind überfüllt, dann muss ich so anmelden für ein halbes Jahr, bis du da dran kommst. So viel Siechen und so viel Kranke haben wir in unserer Gesellschaft. Und wer verdient da dran? Die Pharmaindustrie. Die verdienen sich dumm und dämlich an Leute und ihrer Krankheit. Und die schaffen keine Medizin, um die Leute gesund zu machen, sondern um die Leute nur zu dämpfen, krank zu halten, dass sie weiter Geschäfte machen können. Stell dir mal vor, die Menschen werden gesund. Da kann die Pharmaindustrie einpacken. Heilungsauftrag ist ein Befehl Jesu. Wenn jemand krank ist, sogar ganz am Schluss fast der Bibel, schreibt Jakobus in Kapitel 5, schreibt er, wenn jemand krank ist, der rufe die Ältesten. Und jetzt wird gesagt, wie man geheilt wird. Der soll seine Sünden bekennen. Das musst du jetzt nicht unbedingt einem Menschen die Sünden bekennen. Du kannst auch im Gebet sagen, lieber Gott, ich war ein Schlawiner, ich bin ein Bengel. Ich bin das und das, ich habe das und das gemacht, bitte vergib mir. Aber besser ist es, du bekennst es jemand und du bekennst es laut. Dann sollen man diesen Kranken mit Öl salben und dann soll man mit ihm beten und die Resultate Gott überlassen. Ja, ich bete nur, ich verkündige nur, ich predige nur, ich lege es dar und Gott muss den Rest machen. Und der liebe Gott macht schon den Rest. Das ist nicht mehr meine Arbeit zu heilen. Gottes Auftrag ist zu heilen und Gottes Aufgabe ist zu heilen. Mein Auftrag ist zu predigen, das Evangelium. Und das Gebet des Glaubens, so steht es dort in der Bibel, wird dem Kranken helfen, wird den Kranken aufrichten. Er wird vielleicht nicht schlagartig gesund werden. Heilung ist ein Prozess. Aber wenn der Wille Gottes geschieht, dann werden die Menschen gesund. Gott will unser ganzheitliches Heil. Er will, dass die Seele gesund wird, dass der Geist gesund wird, dass der Körper gesund wird. Und seitdem Billy mal hier war, der hat etwas aufgebracht, dass auch Portemonnaie geheilt wird, dass die Finanzen geheilt werden. Denn wenn die Finanzen nicht stimmen, ich habe festgestellt, da gibt es Ehekrach, da gibt es Spannungen, dann hungert man, dann kann man vieles sich nicht leisten, dann muss man nur minderwertige Ware schlucken, was die Industrie als Abfall produziert. Ich war in Kalkutta, ein Bruder hat mich begleitet, der war Leiter von einer aussätzigen Klinik für über 100.000 Leute, Aussätzige. Und dann habe ich gefragt, Bruder, kann ich Aussatz bekommen? Du bist ja Doktor und du kennst dich aus. Dann sagt er, Bruder Matutis, du kannst nicht Aussatz kriegen. Aussatz kriegen Leute, die im Dreck leben. Aussatz kriegen Leute, die arm sind, die sich nicht richtig ernähren, die Vitaminmangel haben. Aber du kannst es nicht kriegen, weil du ja gesund dich ernährst und sauber lebst und Reinheit praktizierst. So, die Jünger zogen aus, predigten das Evangelium von Jesus Christus und der Herr bekräftigte das Wort durch mitfolgende Zeichen. Die haben einfach gebetet. So wie bei uns zu Hause, als der Bruder kam da aus Österreich und mein Vater schwer krank war, dann hat er einfach gebetet, lieber Gott, und du möchtest auch den Hausvater heilen und berühren. Amen. Und ist gegangen. Und mein Vater wurde gesund. Natürlich musste Gott hier in seinem Leben vieles aufräumen und aufarbeiten. Das ging nicht von heute auf morgen. Glaube muss umgesetzt werden und praktisch angewandt. So, die Zeichen, die Heilung geschieht nicht durch das Eingreifen Gottes, sondern das ist ein normales Ergebnis, sind Resultate. Manche Leute denken, der liebe Gott hat eingegriffen. Der liebe Gott greift nicht ein. Bitte versteht mich richtig. Jesus sagt zu den Kranken, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Und die standen auf und sind nach Hause gegangen. Petrus hat auf der gleichen Wellenlänge die Menschen geheilt. Steh auf und spring, tanz mal ein bisschen, juble. Und er hat angefangen zu tanzen, sich zu drehen und ist bis zum Altar nach vorne gerannt im Tempel. Die Leute haben gesagt, das gibt's nicht, das war doch der Bettler vorhin, der an der Tür dort saß. Heilung ist das Ergebnis der biblischen Predigt. Und das zeigt, wenn Jesus Menschen berührt und Menschen geheilt werden durch den Glauben, indem sie gehorchen und das tun. Gehorchen kommt von Hören und Tun. Wenn sie das tun, was sie hören, dann werden sie gesund und dann geben sie Jesus die Ehre. Das hat nicht der Bruder Petrus oder der Bruder Johannes geheilt, nein, das hat der Herr geheilt, weil wir können gar nichts. Wir können nur beten, wir können nur predigen und das andere macht der liebe Gott. Jesus wird bezeugt, nicht nur durch Worte, sondern auch durch Taten. Die meisten Leute denken, wir sollen nur Gutes tun. Das Gute tun ist, heilt die Menschen, reinigt die Aussätzige, weckt die Toten auf. Das ist unser Auftrag. Ja, und das alles andere macht der liebe Gott. Wir müssen nur predigen, nur verkündigen, dass er heute noch heilt, dass er heute noch auf dem Plan sitzt, dass er heute noch das letzte Wort hat, dass er heute das tut, wenn wir das tun, was er sagt, dass er uns wiederherstellt und dass wir zum neuen Leben erwecken, die Menschen. Weißt du, manche Leute denken, da muss man so unbedingt, da jemand Krankes, ja, der Verstorbenes auferstehen am dritten Tag oder was weiß ich, wie beim Lazarus, der stinkt schon. Das sind nicht die Auferweckungen, um die es hier in der Bibel geht. Jede Wiedergeburt ist für mich eine Auferstehung, wo der Mensch das Licht Gottes erblickt und sagt, ah, Jesus hat meine Sünden vergeben. Ich bin in seine Wunden geheilt. Meine Gebrechen sind durch Jesu Werke auf Golgatha geheilt. Wenn du das begreifst, dann stehst du von den Toten auf. Als nächstes ist die Totenauferweckung dran. Jeder, der zu Gott kommt, wird vom Tod zum Leben durchdringen. Ich denke nur an die Geschichte vom verlorenen Sohn. Der Junge kommt nach Hause und dann sagt der Vater, dieser mein Sohn war tot und ist lebendig geworden. Das ist Totenauferweckung. weg die Toten auf, die geistlich Toten. Ja, die geistig Toten, die nichts mehr kapieren. Gott will dich heilen. Wir als Gemeinde haben hier auch einen Heilungsauftrag und das mache ich, seitdem ich überhaupt predige. Kurze Zeit, nachdem ich Pastor geworden bin in Stuttgart und meinen Dienst angetreten habe, da kommt eine Frau und die sagt, ich bin unheilbar krank. Könnten Sie für mich beten? Ich habe mich erschreckt. Ich habe gedacht, ich bin nur Prediger. Ich predige das Evangelium. Aber ich soll jetzt für diese Frau beten. Und ich habe für diese Frau gebetet und sie ist geheilt worden. Sie hat Brustkrebs gehabt. Sie sollte operiert werden. Damals war das vor 50 Jahren nicht so alles so großartig medizinisch alles aufgebaut und so weiter. Und ich habe gebetet und ich war erstaunt. Gott hat die Frau berührt. Und Pastor Matthäus hat nur gebetet und gesagt, lieber Gott, berühre diese Frau. Zeig deine Macht an ihr Leben. Und lasst die Werke von Golgatha Wirklichkeit und real werden. In deine Wunden, Jesus, ist diese Frau geheilt. Die ging nach Hause und war gesund, war geheilt. Ging dann zur Untersuchung. Ihre Brust ist wahrscheinlich heute noch dran, wenn sie noch lebt. In aller Liebe. Sie musste nicht die Brust musste nicht amputiert werden. Jeder, der zu Gott kommt, dringt vom Tod zum Leben hindurch. Gott will dich heilen. Jesus sagt in Johannes Kapitel 20, Vers 21, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich auch euch. Ich bin von Jesus gesandt, nicht vom Papst oder vom Bischof oder von sonst irgendjemand. Ich sende euch auch. Ich habe diesen Sendungsauftrag und deshalb ist es so wichtig. Man kann erst in Vollmacht sprechen und reden, wenn man den Sendungsauftrag Jesu Christi hat. Die anderen sind ausgesandt vielleicht von einer Kirche. Ich stehe nicht hier für eine Kirche. Ich stehe hier für Jesus, für sein Wort, für das Evangelium. Bei Jesus muss niemand siechen. Nummer eins. Wenn jemand noch siecht, dann hat er die Erlösung nicht begriffen, ihr Lieben. Dann ist etwas faul bei ihm. Dann ist etwas nicht in Ordnung, wenn der jemand noch sich plagt und nicht weiterkommt. Wir werden krank. Wir werden angegriffen vom Feind. Vom Feinsten sogar manchmal. Aber irgendwo, wenn du dauernd permanent nicht geheilt wirst, da ist irgendwie ein Fragezeichen. Was ist hier falsch? Und so Klarstellung. Leiden gehört zum natürlichen Leben, zum irdischen Leben. Ich will die Ärzte nicht verachten. Ich will die Medizin nicht verachten. Die Medizin ist gut, sind Krücken, damit wir stehen und laufen können. Aber Gottes Antwort auf all diese Probleme, was wir haben, ist Heilung. Aber Leiden gehört zum Leben. Grundsätzlich. Schwierigkeiten, Krisen, Kämpfe, Anfechtungen, Prüfungen, Trübsal, all das gehört zum Leben dazu. Und zwar mannigfaltig. Wir müssen Realisten sein als Christen. Die meisten Christen sind nicht Realisten. Sie glauben, wenn ich zum Heiland komme, Halleluja, ich bin gesund. Es wird alles schön, meine Kasse stimmt, der Kühlschrank ist voll. Unsinn. Sowas gibt's nicht. Du musst hart dran arbeiten. Ja? Und wir sind nicht gleich kerngesund. Und vielleicht werden wir nicht gesund. Das will ich auch sagen. Manche Leute, die gläubig sind, die sind bis zum Tode krank und gebrechlich. Ja, aber Bruder, du predigst doch Heilung. Ich will dir ein paar Wahrheiten sagen, die dir helfen werden zu verstehen. Wenn du das verstehst, wird deine Krankheit ja kein Problem sein. Wenn du das verstehst, lass es. Mach deinen Kopf auf. Nimm die Mütze runter oder was weiß ich. Verstehst? Und spitz die Ohren. Heilung ist ein Prozess. Heilung ist, ja, dass man von Gott durchgetragen wird in dem Leiden, in den Trübsal, in der Schwierigkeit, in den Problemen. Paulus hat einen Pfahl im Fleisch gehabt. Ich will hier dieses Problem noch ganz kurz ansprechen. Paulus hat einen Pfahl im Fleisch gehabt, hat ein Handicap gehabt, so wie wir alle irgendwo ein Handicap haben vielleicht. Er wurde nicht geheilt, obwohl er dreimal gefleht hat, besonders gebetet hat. Extra Gebetsversammlung angelegt, Geschwister haben mit ihm gebetet, die werden ihn mit Öl gesalbt haben. Oder mit was auch immer. Das hat nicht funktioniert. Und dann kriegt er vom lieben Gott ein Bibelwort. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Wenn man die Gnade Gottes kennt, dann kann man alles verkraften, kann man alles ertragen, alles erdulden, wenn man die Kraft Gottes kennt. Das gehört alles zur Heilung, zu der Verkündigung der Heilung. Mach die Ohren auf, hör das Wort Gottes und du sollst dieses Aha-Erlebnis haben. Das ist es, was Gott will für mein persönliches Leben. Ich weiß nicht, was der liebe Gott von dir will. Und wenn du weißt, ich habe die Gnade Gottes, dann kannst du alles verkraften. Kannst sogar mit dem Teufel im Bett liegen und schlafen und da wird nichts passieren. Verstehst du? Der wird dich nicht beißen, der wird dir nichts tun, nichts antun können. Du bist unter dem Schutz des Allerhöchsten, wenn du die Gnade Gottes hast. Und so ist es so wichtig, dass du die Gnade Gottes erlebst. Satan schlägt mich mit Fäusten, hat Paulus hier geschrieben. Lies mal, was er dort sagt. Satan schlägt mich mit Fäusten. Offenbarung, nein, 2. Korinther Kapitel 12. Satan schlägt mich mit Fäusten. Göttliche Heilung ist, ja, dass man sogar das erträgt, dass du mit Satan einen Boxkampf führst. Satan schlägt mich mit Fäusten unter der Gürtellinie. Ja, da geht gar nicht simpel mit mir um. Göttliche Heilung hat verschiedene Aspekte. Lass mich ganz kurz erstmal drei Punkte nennen. Spontane Heilung. Das passiert ganz selten. Vielleicht heute, vielleicht noch gar nicht. Spontane Heilung. Also das ist eine besondere Gnade, wenn Gott eine spontane Heilung schenkt. Dann Heilung als Prozess. Und als drittes, unter Haupt oder unter Haut, Handauflegung, dass man geheilt wird, dass man für einen betet, in einer Gebetsversammlung, in einem Kreis, wo auch immer ist. Und dann als letztes, für Menschen, die keinen Glauben haben, den Onkel Doktor. Dr. Lukas war ein Arzt. Nur nebenbei, Gott gibt Kraft, das Übel zu ertragen. Für Paulus, lass dir dann meiner Gnade genügen. Denn man kann Krankheit auch als Qual sehen, als Anfechtung, als Schmerzen. Und Satan versucht uns einfach ja umzubringen. Er ist ein Mörder, ein Dieb und ein Lügner. Und er will ja dich von dem Herrn trennen, dass du deinen Glauben verlierst. Ja, guck mal, ich bin ein Kind Gottes und der Herr heilt mich nicht. Was ist da los? Und als dumme Prediger, ich war vielleicht 4 Wochen in Berlin, mache einen Hausbesuch bei einer Schwester, da unten irgendwo im Zehlendorf, und da Leute an der Tür und meine Schwester von der Gemeinde, was ich dort kannte, besuchen, und dann macht sie die Tür auf. Sie hat gedacht, bei ihr hat es geläutet. Und dann steht sie und dann sage ich, ich bin Pastor. Dann sagt er, ach, das ist so schön, ich bin auch ein Kind Gottes. Und ich war hier in einer charismatischen Gemeinde und dieser Pastor hat gesagt, sie war im Rollstuhl, hat gesagt, du solltest nicht mehr zu uns kommen, das ist kein Aushängeschild für den Herrn Jesus. Du solltest zu Hause beten, zu Hause bleiben und so weiter. Und dann erzählen wie die andere Schwester, wir machen hier Gebetskreis, wir beide beten. Die eine Schwester, die ich besucht habe, und die andere auch. Und habe ich gesagt, das ist gut. Weißt du, ich habe dann fast ein Jahr lang die beiden Schwestern betreut, habe dort ihnen Bibel vorgelesen. Weißt du, aber es ist eine Unverschämtheit zu sagen, du passt nicht in der Gemeinde mit dem Rollstuhl oder mit Krücken oder was weiß ich. Geh nach Hause. Oder dann wollte dieser Pastor vorne schöne Mädchen haben und flotte Jungs, damit er zeigen kann im Fernsehen nachher, wie toll sein Gottesdienst ist. Das ist alles Bluff und Lug und Trug. Da liegt kein Segen Gottes in aller Liebe. So, Jesus kam, um die Werke Satan zu zerstören. Krankheit kann wirklich einen kaputt machen, moralisch fix und fertig machen. Und wir befinden uns, und deshalb will ich das ganz freiweg sagen, wir befinden uns hier auf dem Territorium Satans. Die Welt ist sein Reich, sein Bereich. Ich lebe in einer versauten, dreckigen, verlogenen und was weiß ich, welcher Welt auch noch immer. Und Satan ist der Gott dieser Weltzeit. Und Paulus sagt hier 2. Korinther 12, soll ich an der Gnade Gottes genügen lassen, und meine Stärke ist Gottes Kraft. Nicht meine Schwäche, die lasse ich stehen, ich kümmere mich gar nicht um meine Schwäche. Meine Schwäche wird durch die Kraft Gottes vollkommen. Und er soll einfach nur in der Gnade Christi ruhen. Liebe Kranken, liebe Geschwister, wenn ihr krank seid, gebt euch nicht auf, ruht einfach in Gott. Ich lasse mich an seiner Gnade genügen. Mein Vater wurde geheilt mit seinem Herzen, dass er wieder arbeiten konnte, aber seine Hämorrhoiden wurden nicht geheilt. Was hat der gute Mann alles gemacht? Und dann kommt er eines Tages und die Toilette war verblutet, als er rauskam und sagt, der hat meistens seine Gebetsstunde auf der Toilette gehabt. Und als er dort aus der Gebetsstunde rauskam, sagt, Kinder, wisst ihr, was Gott mir gesagt hat? Ich soll mich an seiner Gnade genügen lassen. Und weißt du, als er dann auch einfach sich in die Hände Gottes fallen ließ und in die Hände Gottes ruhte, dann hat es nach und nach aufgehört und er ist nicht an Hämorrhoiden gestorben. Verstehst du? Lass dir an der Gnade Gottes genügen. Paulus sagt auch. Aber da ist noch ein Problem. Ja, er soll in der Kraft Gottes ruhen und nimm diesen Pfahl aus meinem Fleisch oder diesen Stachel, was das ist. Egal. wie viel er gebetet hat, egal wie er gefastet hat, egal wie er zu Gott geschrien und geweint hat, egal wie er Gott angebettelt hat und angefleht hat, und egal wie stark er die Worte Gottes proklamiert hat, Paulus konnte die Bibel in- und auswendig, er konnte Hebräisch, er konnte das Alte Testament, ja, es war egal wie oft und wie stark er die Worte Gottes bekannt hat, ja, da ist nichts passiert, da ist nichts passiert. Ich will das nur sagen, ich bin dankbar, dass diese Geschichte in der Bibel steht. Der gute Mann musste hier durch. Und wir müssen auch manchmal durch manche Situationen durch, wo wir die Welt nicht verstehen. Bei seiner Bekehrung wird gesagt, und jetzt pass auf, mit diesem Stachel im Fleisch, bei seiner Bekehrung wird gesagt zum Ananias, ich will ihm zeigen, wie viel er noch leiden muss. Ja, und was ist dann? Er musste das miterleben, wie viel er noch leiden muss. Er hat es so vielen Christen, pass auf, so vielen Christen Leid zugefügt, ins Gefängnis geworfen, sie gepeinigt, Geständnisse erpresst, welche Form auch immer. Ja, und jetzt erntet er, was er gesät hat, der gute Mann. Jetzt erntet der liebe Paulus, was er gesät hat. Seine Sünden sind vergeben, er ist Kind Gottes, wird im Himmel sein, sogar vielleicht im vierten Himmel, im dritten war er schon. Ja, aber er erntet, was er gesät hat. Er war ein Verfolger der Gemeinde Christi. Und er muss diese Last selber abtragen durch Leid und alles, was er angestellt hat. Glaub doch nicht, wenn der liebe Gott einen Alkoholiker anrührt, berührt und so weiter, wenn seine Leber kaputt ist, ist sie kaputt. Natürlich kann der liebe Gott ihm eine gesunde Leber wiederstellen. Die Leber kann sich regenerieren und vieles andere mehr. Oder ein Raucher, wenn er sich bekehrt, dass seine Lunge auch gesund wird. Gott kann diesen Raucher helfen und ihm heilen und so weiter. Aber er ist nicht irgendwo verpflichtet. Hör mir nur gut zu. Verstehe, was ich sage. Verstehe das Evangelium und dann wirst du deine Heilung verstehen. Weiter. Jesus hat ihn nicht geheilt. Und weiß auch noch warum. Er selber sagt es. Lies mal 2. Korinther 12, Vers 7. Er sagt, Paulus hat selbst erkannt, warum der liebe Gott ihn nicht geheilt hat. Damit er sich der großen Offenbarungen, die er von Gott bekommen hat, sich nicht überhebe. Da betet er, lieber Gott, heile den Bruder und so weiter. Und dann sagt eine Stimme, die Stimme des Heiligen Geistes, und wie sieht es bei dir aus? Denk an den Stachel. Verstehst du? Ich weiß es, von wovon ich rede. Und wie ist es bei dir? Weißt du, damit ich nicht mich überhebe. Paulus wurde durch diesen Stachel nicht bestraft, sondern beschützt. Verstehst du das Geheimnis? Er wurde beschützt vor Stolz und Hochmut, damit ich mich nicht überhebe. Er war ein Instrument Gottes und dieser Stachel hat ihn demütig und klein gehalten. Paulus war ein Perfektionist, wie es im Buch steht. Verstehst du? Pharisäer von Pharisäern, aus dem Stamm Benjamin und was weiß ich, wie fromm er war. Und hier, ja, wenn du den Römerbrief liest, verstehst du, erschrickst du manchmal, weißt du, so ein Heiliger redet da. Und Gott erlaubt, dass gerade diese Heiligen sowas durchmachen müssen. Watchmani hat auch einmal, ja, Watchmani ist so ein typischer Ableger von Paulus, ein chinesischer Christ. Und der war auch so Perfektionist, bis Gott ihm TBC geschickt hat, bis er da unten am Teich nachher oder am See auskuriert werden musste. Der durfte nicht mehr predigen. Das ist das Schlimmste, wenn man TBC hat, darf man nicht mehr zu den Menschen gehen und unter den Menschen predigen. Und Gott hat ihm gezeigt, weißt du, wie Gott manchmal mit Menschen umgeht. Und dann hat er gesagt, ich habe aufgehört, Perfektionist zu sein. Und hier hat Paulus auch aufgehört, ein Perfektionist zu sein, sich was einzubilden. Der Stolz hätte seinen ganzen Dienst zerstört. Verstehst du, der Stolz? Deshalb, ja, hat der Herr diesen Stachel nicht weggenommen, sonst hätte ihn der Teufel geritten. In aller Liebe. Dieser Stachel bewahrte Paulus vor Übertreibungen. Ich war bis im dritten Himmel, weiß nicht, ob ich im Geist oder im Fleisch war. Ich weiß gar nicht, wo ich gewesen bin. War entrückt. Und dann sagt der Herr, beruhige dich, lieber Bruder. Denk an deinen Stachel. Weißt, bilde dir nichts ein mit diesen großen Offenbarungen und Erkenntnissen. Dieses Dorn, dieser Stachel hier, war, um die Frucht des Geistes in seinem Leben zu produzieren. Es war wie ein Sandkörnern, das in eine Muschel mal eindringt und daraus wird eine Perle. Das war dieser Stachel. Wir müssen die Wahrheit verstehen. Was ist die Wahrheit des Wortes Gottes? Nicht immer Halleluja, Lob und Dank, sei gesund im Namen Jesu. Gott hat diesen Eindringling in der Muschel und beim Paulus auch nicht entfernt, sondern hat ihm versprochen, ihm seine Kraft zu geben, ihn zu stärken, ihm Gnade zu geben, damit er weitermachen kann, dem Teufel zum Trotz. Das war das Geheimnis. Er hat dreimal gefleht und Gott hat dreimal seine Gebete ignoriert. Und er sagte, nein, lass dir an meiner Gnade genügen. Nein, lass dir an meiner Gnade genügen. Und nochmals, nein, lass dir an meiner Gnade genügen. Das muss ja auch unser Herr Jesus Christus. Im Garten Gethsemane. O Vater, wenn es dein Wille ist, verschone mich vor der Kreuzigung. Dreimal hat er gefleht und dann hat der Vater im Himmel ihm gesagt, ja, das ist mein Weg, ich habe keinen anderen Plan für dich. Und wir müssen also den Plan Gottes kennen für unser persönliches Leben. Wenn ich das weiß, dann ist mir alles wurscht. Verstehst du? Das ist mir vollkommen alles egal. Darum hatte dieser Stachel auf ihn keinen negativen Einfluss mehr gehabt, auf seinen Dienst, auf sein Charisma. Gott befähigte Paulus, dem Teufel zu widerstehen durch die Gnade. Durch die Gnade. Weißt du, was es ist? Durch die Gnade, dem Teufel zu widerstehen. Die Gnade beschützte ihn. Durch die Gnade Gottes kannst du jede Situation meistern, selbst wenn dir noch so schlimm ist. Selbst wenn du auf all vier kriechen musst. Durch die Gnade Gottes kannst du das Böse, das Negative ertragen. Es beeinflusst dich nicht. Es lässt dich kalt, wie bei der Gans das Wasser. Weißt du, die Gnade, das ist etwas ganz Gewaltiges, dank der Gnade Gottes nicht geheilt zu sein und dank der Gnade Gottes doch geheilt zu sein. Denn in seine Wunden sind wir geheilt. Steht in der Bibel schon einige Jahrhunderte vor Jesu Kreuzigung, das ist prophetisches Wort, durch seine Wunden sind wir geheilt. Und Jesus hat das am Kreuz vollbracht. Die Heilung und die Erlösung gehört zusammen. Das will ich betonen, hier auch heute Mittag. Jesus hat den Preis für dein Heil, in dieser Heilung, in diesem Heil, in diesem Wort Heil, da ist Rettung und Heilung und die Seligkeit und die ganze Ewigkeit mit inklusiv, also Vollpension, all inklusiv. Jesus bringt uns Heilung und so wie er uns Sündenvergebung gebracht hat. Verstehst du einfach, Jesus vergib mir meine Sünden. Und wenn du das sagst, wenn du deine Sünden noch vielleicht bekennst, weil du ein bisschen frömmer sein willst, das, aber du musst nicht, du musst nur sagen, Jesus, vergib alle meine Sünden. Und wenn du Jesus bittest, vergib mir alle meine Sünden, dann vergibt er alle Sünden, die du getan hast, die du gerade tust und die du auch noch tun wirst. Erschrecklich, was ich dir sage. Die meisten Christen verstehen nicht, was Vergebung ist. Und genauso, wenn wir es die Vergebung der Sünden empfangen können, können wir genauso einfach, genauso schlecht, genauso natürlich Heilung empfangen. In deine Wunden bin ich geheilt. Ja, versteh mal, seine Wunden ist die Quittung für deine Heilung. In Jesus gibt Gott dir ein Medikament. Ich werde am Freitag darüber sprechen, die Kraft des Namens Jesu. Er gibt dir ein Medikament, ein Rezept, eine Lösung. Und dieses Medikament musst du aus der Apotheke holen, aus dem Wort Gottes holen. Und dieses Medikament musst du schlucken. Was nützt es, wenn du ein Medikament nach Hause nimmst und dann irgendwo im Schrank legst oder auf den Nachttisch stellst? Dieses Medikament muss eingenommen werden. Und zwar komplett. Zuerst ist es süß in deinem Mund und dann wird es bitter. So wie es in der Bibel einmal heißt. So, und das muss angewendet werden. Das muss verdaut werden. Das musst du runterschlucken. Wie auch immer. Das Wort Gottes soll deine Hausapotheke sein. Nimm diese Medikamente, da steht unheimlich viel drin an diesen göttlichen Medikamenten. Seine Medizin muss ja in der richtigen Dosierung eingenommen werden. Nicht nur den ganzen Tag die Bibel lesen. Oh Herr, ich danke dir für dein Wort. Dein Wort ist wie eine große Beute für mich. Nein, in der richtigen Dosierung. Das Wort muss verarbeitet werden. Was nützt es, du hast die Bibel durchgelesen, hast nichts verstanden? Und die meisten haben die Bibel durchgelesen und durchgearbeitet und dabei nichts verstanden. Sonst würde es vielfach anders aussehen in ihrem Leben. Du musst es einnehmen, verinnerlichen. Und zwar so lange, bis die Krankheitssymptome vergehen, bis du dich wohlfühlst, bis die alle verschwunden sind, bis der Arzt sagt, also ich weiß nicht, warum sind sie zu mir gekommen, was wollen sie? Und sowas habe ich schon so oft in meinem Dienst erlebt, dass die Leute vor der Predigt, vor dem Gebet, zu mir kamen zum Gebet und dann Kurze Zeit später sind sie zum Arzt und ich schicke die Leute gründlich zum Arzt. Lass dich untersuchen. Und der Arzt muss unsere Gesundheit bestätigen. Nicht, dass ich mir selber einrede. Es gibt manchmal dumme Leute, die reden sich ein, mein Blutdruck ist zu Ende und das ist vorbei. Nein, das muss der Arzt bestätigen und sagen, Herr Matudis, das bei, ich weiß gar nicht, was man täuscht. Und ich weiß von meinem Vater, da haben sie die Röntgenbilder von damals genommen, die Bilder von heute genommen oder von dem Augenblick da auf der, was, wo die Ärztin betreut haben. Die sagen, also entweder hat die Kamera nicht richtig gearbeitet oder was, irgendwas war da faul. Die Ärzte müssen bestätigen. Deshalb hat Jesus die 10 Aussätzige zum Priester geschickt. Lasst euch den Priester sagen, denn nur der Priester kann sagen, du bist jetzt rein, bei dir ist alles okay. Nur der Priester kann das sagen. So, weiter. Es nützt nichts, wenn die Medizin nur auf dem Nachttisch liegt. Es nützt nichts. Wenn du nutzt das Wort Gottes, ah, ich liebe das Wort Gottes. Das Wort Gottes will nicht geliebt werden, das Wort Gottes will gelesen werden, das Wort Gottes will verstanden werden und das Wort Gottes will getan werden. Das ist, was das Wort Gottes will. Das Medikament muss in mir, in dir, in uns innerlich wirken. Wir müssen es verinnerlichen. Denn meine Bibel sagt, der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Du musst also das Wort Gottes aufnehmen und das Brot, das, was du jetzt aufnimmst, das muss wirken. Muss übergehen in dein Blut, in dein Leben. Du musst so wie Jesus dem Teufel sagen, es steht geschrieben. Kommt er, weißt du, es kann sein, dass du gebetet hast und geglaubt hast, oh Gott, der hat mich angerührt, du spürst das, aber du musst so lange kämpfen, und das ist auch Kampf, wir müssen auch unseren Kampf kämpfen, und unser Kampf ist, dass wir uns auf das Wort berufen, er steht geschrieben, Vater, es steht geschrieben, in Jesu Wunden bin ich geheilt, aber dann gehst du wieder zum Arzt und bist nicht geheilt. Aber dann gehst du nochmals ins Gebet, redest nochmals mit dem Herrn und so weiter, so wie Paulus das zweite Mal, vielleicht auch noch das dritte Mal, und dann immer wieder kommen, es steht geschrieben. Und wenn Gott andere Wege in deinem Leben hat, dann wird er sagen, lass dir an meiner Gnade genügen. Ansonsten, es steht geschrieben, bis der Teufel abzieht. Der Teufel zieht erst beim 4. Mal ab. Auch beim Jesus, bei der Versuchung. Er ist nicht gleich beim 1. Mal abgezogen. Er ist nicht gleich beim 1. Mal in Ruhe, erst beim 4. Mal, als er sagte, du sollst Gott allein anbeten und ihm allein dienen. Weißt du, das 4. Mal nachher, wenn der Teufel kommt, es steht geschrieben, ich werde Gott loben, ich werde an den Heiland trotzdem glauben, ich werde mich an Jesus trotzdem festhalten, auch wenn ich nicht gesund wäre, ich lasse mich an seiner Gnade genügen. Er sandte sein Wort und machte sie gesund. Jesus heilte die Leute nicht durch Handauflegung, nur wenn sie keinen Glauben hatten. Aber sonst in der Regel heilte er sie alle durch sein Wort. Durch sein Wort. Im Wort Gottes liegt Gesundheit. Wenn du krank bist, und wenn ich krank wäre, bin ich nicht, aber wenn ich krank wäre, ich würde die Bibel Tag und Nacht lesen und verinnerlichen und sagen, was brauche ich, was fehlt mir, welche Vitamine muss ich haben, welche Mineralien muss ich noch haben, geistlich gesprochen. Erlösung ist nichts, ja, auf das ich warten und hoffen muss. Nein, Erlösung ist ein Geschenk. Ich muss es annehmen und Danke sagen. Einfach Danke sagen. Wenn du was geschenkt bekommst, sag Dankeschön. Und Jesus hat gesagt, in seine Wunden, oder die Bibel sagt, in seine Wunden sind wir geheilt. Sag Dankeschön. Das ist die 4. Stufe. Gott anbeten, Gott preisen, Gott loben und ihn ehren. Und dann musst du das Geschenk auspacken. Und es braucht manchmal sind Geschenke sehr stark, kräftig eingepackt. Verstehst du? Da musst du Schere nehmen und, was weiß ich, Brecheisen vielleicht sogar noch. Um das Geschenk auszupacken. Ja. Und nicht nur einfach glauben. Du musst auch empfangen. Das gehört mir. Geschwister, es ist so wichtig, dass du sagst, na, ja, Jesus heilt die Kranken. Wunderbar. Halleluja. Preis Gott. Das ist nicht ausreichend. Du musst sagen, der Herr heilt mich, der Herr ist mein Hirte, der Herr ist mein Herr, der Herr ist mein Vater, der Herr ist mein Versorger, der ist, ja, was weiß ich, was er alles für mich ist. Mein Vater hat Brot die Fülle. Jesus hat alle Krankheiten, deine, meine, unsere Krankheiten und Gebrechen getragen und den Preis für unsere Heilung bezahlt, und jetzt gehört es mir. Es ist bezahlt. Ich nehme nur diese Quittung, diese Rechnung hier aus dem Wort Gottes, es ist bezahlt. Und ich zahle meine Rechnung nicht zweimal. Nur Dumme tun das. Gott hat uns durch Jesus ein für alle Mal klar gemacht. Sein Wille ist, dass wir gerettet werden. Also für mich ist Rettung und Heilung eins und dasselbe. Und dass wir unversehrt bleiben bis auf den Tag Jesu Christi. So steht es einmal in der Bibel. Weißt du, wenn dir deine Sünden vergeben sind, vergib mir alle meine Sünden, also die zukünftigen Sünden. Ja, meine Seele wird bewahrt, dass ich nicht sündige, dass ich nicht falle. Die Auferstehung Jesu war und ist für mich die Beglaubigung Gottes, dass Gott das Opfer Jesu angenommen hat. Und das ist die Garantie für meine Sündenvergebung und für meine Heilung und für meine Heiligung und für alles. Denn Jesus ist mir gemacht zu Gerechtigkeit, zu Freude, zu Frieden und. Kannst alles aufzählen. Sobald der Mensch wiedergeboren wird, stehen dir alle Segnungen Jesu zu. Sobald du weißt, ich bin ein Kind Gottes, Römer Kapitel 10, Vers 9 lese ich hier, da, du musst nur mit dem Herzen glauben. Was ist das? Aha. Mehr nicht. Aha. Ja, oder ich sage Amen. Alle seine Verheißungen sind ja. Und wir sagen Amen dazu. Mehr muss ich nicht machen. Und dann mit dem Munde bekennen. Wie werde ich gesund? Mit dem Herzen glauben und mit dem Munde bekennen. Ich bin gesund. Das muss nicht auf der Straße verkündigen. Das muss man nicht gleich in der BZ setzen. Denn die glauben sowieso nichts Gescheites. Das musst du in deinem Raum, da wo du lebst, in deinem Kiez, also ich meine nicht deine ganzen Nachbarn, sondern da wo du lebst, in deiner Toilette, wo du in deinem Badezimmer, ich bin geheilt. Ich bin geheilt in Jesus Christus. Aber du spürst noch Rückenschmerzen, spürst noch Gelenkschmerzen, du spürst noch Nackenschmerzen, was weiß ich, welche Schmerzen du spürst. Und er hat alles hinaufgetragen. Ich muss diese Dinge nicht tragen, die übergebe ich Jesus. Und wenn ich hier diese Erde verlasse, habe ich sowieso von diesem ganzen Plunder nichts mehr. Mit dem Bunde bekennen. In seine Wunden, in seine Striemen sind wir geheilt. Nicht wir werden geheilt. Irgendwann in der Ewigkeit, wenn ich gestorben bin. Nein. Und wir sind hier geheilt nach der Bibel in der Vergangenheit. Damals, vor 2000 Jahren. Da steht in der Bibel ein ganz merkwürdiges Wort. Und Jesus wurde gekreuzigt auf Golgatha, was verdolmetscht heißt Schädelstätte. Das ist jetzt belanglos. Ich war dort, wo Golgatha anscheinend war. Heute ist der Busbahnhof dort in der Gegend, in Jerusalem. Und so weiter. Und dann habe ich gedacht, weißt du, Jesus wurde gekreuzigt auf Golgatha. Golgatha findest du nicht mehr. Wo ist Golgatha? Du weißt nicht mal, wo Sinai ist. Aber wo ist Golgatha jetzt eigentlich? Und dann steht ein Zusatz in der Bibel, auch in der hebräischen Bibel, oder nicht hebräischen, griechischen Bibel, da steht drin, übersetzt, übertragen, Schädelstätte. Verstehst du, Golgatha ist hier in deinem Kopf. Du musst es übertragen, in deinem Gehirn. In deinem Denken. Und deshalb, der Mensch wird gesund, wenn er begreift, mein Jesus ist gekreuzigt auf Golgatha, starb für mich dort. Und das muss ich jetzt in meinem Schädel übernehmen. In einer Schädelstätte. So, dort ist alles passiert. In der Vergangenheit. Schon längst erledigt, vor 2000 Jahren. Und das, nicht einmal das, sondern der Prophet Jesaja sagt, 500, 600 Jahre vor Christus, für wahr. Jesaja 53, er trug unsere Schmerzen und so weiter. Da wurdest du mit Gott versöhnt und da wurdest du geheilt, da hast du Frieden bekommen. Ja, auf Golgatha, das übertrag jetzt mal in deine Schädelstätte. Denn mit dem Kopf bist du krank und mit dem Kopf bist du gesund. Die ganzen Hormone, die schwirren nur vom Kopf aus in den ganzen Körper. Und Schmerzen, wenn du irgendwo Schmerzen hast, du hast nicht Schmerzen am Finger, du hast Schmerzen im Kopf. Verstehst du? Dein Kopf ist die Lösung des Problems. Und das große Problem überhaupt, grundsätzlich, die vollbrachte Tatsache ist da, es ist vollbracht, es ist getan. Jesus kam aus dem Grab, hat dort am dritten Tag, also am zweiten Tag wahrscheinlich in dieser Unterwelt, hat das Gefängnis gefangen genommen, den Teufel entmachtet und dem hat er alles weggenommen. Alle seine ganzen Werkzeuge zerstört, die ganzen Folterwerkzeuge, womit er dich quält und foltert. Er stieg hinab in diese Unterwelt und hat die Sünde dort weggenommen, die Krankheit weggenommen, die Gebrechen weggenommen, die ganzen körperlichen Leiden weggenommen. Und jetzt kannst du dich an seiner Gnade genügen lassen. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Verstehst du? Als er auferstand, war der Teufel, der Starke, gebunden und dein und mein Heil wurde sichergestellt. Er kam raus, hatte seine Wunden den Leuten gezeigt und sagte, das bin ich. Deine Heilung steht dir bereits zur Verfügung. Du musst es nur annehmen. Sie gehört dir. Deine Heilung gehört dir. Jetzt und hier und heute, obwohl du vielleicht vieles noch nicht erlebt hast. Satan ist entmachtet. Halleluja, Lob und Dank. Die Heilung ist auf dein Konto gut geschrieben. Bücher werden im Himmel geführt. Verstehst du? Da auf deinem Konto gut geschrieben. Bei Gott bist du als Gesunder deklariert. Verstehst du das? Bei Gott bist du als Gesunder, nicht als kranker, gebrechlicher, wackeliger Mensch. Nein, ein Gesunder. Alles, was du jetzt tun musst, ist nur in deinem Herzen glauben, davon überzeugt sein und mit deinem Mund bekennen, das ist mein. Mein Vater. Nicht deren ihr Vater. Lass doch die anderen Leute bleiben, wo sie sind. Mein Vater, mein Gott, mein Heiland. Jesus, er sagt, dem Glaubenden ist alles möglich. Hier im Kopf. Nicht woanders. Glaube den Worten Jesu, dass es so ist. Und mehr musst du nicht tun. Der Herr hat es gesagt. Er steht geschrieben. Selbst wenn es sich nicht gehört hätte. Manche glauben, ich muss es vom Herrn groß hören. So ein Rema-Wort. Das hörst du jetzt gerade im Augenblick. Aber es steht geschrieben. Wenn der Teufel kommt mit seinen ganzen Attacken und was er da auffährt, verstehst du, mit Corona-Viren und so weiter, das ist im Kopf. Ich habe diese Tage eine Nachricht bekommen, da ist ein argentinisches Schiff, Fischerschiff, auf Hochsee rausgefahren. Da waren 61 Männer auf dem Bord, wurden zuerst getestet, die sind negativ, also sie haben kein Corona. Und als das Schiff nach 3 Wochen Hochseefischerei nach Hause kam, sind 57 Leute Corona verseucht. Und die Ärzte stehen vor dem Rätsel und die fragen, was ist da passiert? Ich habe mir meine Gedanken gemacht, auch blöde Gedanken. Vielleicht haben die Satelliten das übertragen, vielleicht haben die Vögel übertragen, vielleicht haben die Fische übertragen. Und ich kann dir sagen, was da passiert ist. Die haben Radio gehört und Fernsehen geguckt und so weiter. Und die haben diese Gedanken verinnerlicht. Du kannst heute nicht mal mehr gerade ausgucken über die Straße oder Corona-Nachrichten oder was, also Spezialsendungen und was weiß ich, wie viel angesteckt sind. Die sind angesteckt nur durch das Hören. Menschen werden durch das Hören krank und Menschen werden durch das Hören gesund. Und das ist, da können die verstehen die Ärzte nicht, diese ganzen Professoren dort in Argentinien. Die haben gar keine Ahnung. Glaube den Worten Jesu. Schau nicht auf deine Gefühle. Versteht? Und dann ist noch was anderes. Also ich bin schon ein bisschen schlauer. Weißt du, das ist noch was anderes. Dort ist zurzeit Winter in dieser Region, in dieser Hemisphäre. In Argentinien, in Brasilien und so weiter, in dieser ganzen südlichen Hemisphäre ist Winter. Da kommen sie nach Hause, erkältet und die haben Schnupfen und die sind gleich positiv. 57 Leute von 61 und die haben vorher das nicht gehabt. Oder sie sind falsch getestet worden oder hat ihr Test nicht funktioniert. Irgendwas ist da faul an der ganzen Geschichte. Aber für mich ist einfach, der Glaube macht es. Nach deinem Glauben wird es geschehen. Nach deinem Glauben wirst du krank und nach deinem Glauben wirst du gesund. Und nach deinem Glauben wirst du heilig und nach deinem Glauben kommst du in den Himmel. Schau nicht auf deine Gefühle, auf die Umstände. Schau nur auf Jesus und höre, was er sagt. In meine Wunden seid ihr geheilt. Das predigt Petrus. Jahrzehnte später schreibt er in einem seine Briefe. Und wir sind in seine Wunden geheilt. Nimm das für dich in Anspruch. Jesus, der auferstanden, ist heute noch derselbe. Jesus starb stellvertretend für dich und mich. Nimm sein Opfer an. Er ist bezahlt. Und fang an zu danken. Herr, ich bin schwer krank. Das bin ich nicht, aber ich sag's das nur. Das darfst du sagen. Herr, ich bin todkrank, aber ich danke dir. In deine Wunden bin ich geheilt. Verstehst du? In deine Wunden bin ich geheilt. Selbst wenn ich sterben müsste, in deine Wunden bin ich geheilt. Selbst wenn ich diesen Tag nicht überleben würde, in deine Wunden bin ich geheilt. Ja, durch seine Wunden werden unsere Wunden geheilt. Meine seelischen Wunden, meine geistigen Wunden, meine körperlichen Wunden. Wunden gehören zum Leben, habe ich vorhin gesagt. Weißt du, das gehört, dass du verletzt wirst, dass du voller Narben bist. Aber preise Gott. Und wer weiß, warum du die Narben hast. David Livingstone, da kommt zu ihm, diesem Afrika-Missionar und Forscher, da kommt jemand zu ihm in der Seelsorge und sagt, Pastor oder Bruder, ich weiß nicht, ich bin so depressiv, ich hab keinen Sinn in meinem Leben. Und dann hat er sein Hemd aufgeknüpft und hat gesagt, siehst du diese Narben hier? Da sagt er, ja, was ist passiert? Dann sagt er, der Löwe mit seinen Tatzen war auf meinem Brustkorb, hat mich fast erdrückt. Und ich habe jetzt einfach meine letzte Stunde gesehen. Und dann habe ich einfach nur Jesus gerufen. Und da fiel ein Schuss und der Löwe haute ab. Aber diese Narben sind geblieben. Weißt du, deine Narben sind vielleicht deine Orden, deine Auszeichnung. Dass du sagst, guck mal, in seine Wunden bin ich geheilt. Deine Wunden, ja, sind vielleicht, du bist vielleicht entstellt, vielleicht verstümmelt. Du bist verwundet durch böse Worte, durch falsche Behandlung, durch falsche Erziehung, durch irgendwelchen Missbrauch. Und manche Wunden wollen gar nicht heilen. Und die kommen immer wieder hoch und immer wieder brechen sie auf. Da spürst du jedes Wetter, wenn es kommt. Und sie holen dich ständig ein. Aber Jesus hat für dich stellvertretend gelitten. Nimm seine Tat an und identifiziere dich. Wir kennen alle die Geschichte von Maximilian Kolbe, der ja, in einem Lager hier, da wurde jeder Zehnte wegen irgendwelchen Grund, Konzentrationslager, sollte erschossen werden. Und dann wird abgezählt, 8, 9 und Nummer 10 sollte vortreten zur Erschießung. Und plötzlich, da war vorher jemand anderer, eigentlich wäre der andere Nummer 10 gewesen, dann sagte er, stell dich hinten, und er ist vorgegangen und sagte Nummer 10. Und dann sagte der Mann hinter ihm, geh nach Hause, ich bin katholischer Priester, geh nach Hause, erzähl deinen Lieben im Schwabenland da unten, dass du einen Stellvertreter hast, ich bin für dich in den Tod gegangen. Nummer 10. Und Jesus ist die Nummer, die für dich und für mich in den Tod gegangen ist, in den Riss gegangen ist, dass du nach Hause gehen kannst, erzähl deinen Lieben, ich habe einen Stellvertreter. Ja, das ist Jesus. Berühre im Geiste die Wunden Jesu. Aus den Wunden Jesu fließt heute noch Heilung. Ich bin nicht katholisch, aber ich möchte dich ein bisschen katholisch machen heute. Weißt du, was das bedeutet? Die Katholiken haben etwas, den Kreuzweg, den Kreuzgang Jesu und so weiter zu meditieren. Die Protestanten können das nicht, die verstehen das nicht, was es ist. Schau den Thomas an. Bei der Gefangennahme hat er gesagt, oh, wenn dich alle verlassen, ich sterb für dich, Herr Jesus. Und er war der Erste, der wahrscheinlich abgehauen ist. Der Zweite war der Petrus, der ist mitgelaufen. Und von den Jüngern alle, und sie verließen ihn alle, außer dem Johannes. Der Thomas hat Angst gehabt. Er wollte Jesus verteidigen, er hat gute Absichten gehabt. Und der Thomas, als er nach der Auferstehung Jesu, der hört, Jesus ist auferstanden, sagte, so einen Quatsch glaube ich nicht. Hört doch auf, liebe Leute, mit diesem Blödsinn. Denn Thomas fühlte seine Schuld. Ich habe Jesus verraten. Ich bin von Jesus weggelaufen. Ich habe Jesus nicht verteidigt. Er konnte nicht mehr glauben. Ja, er war so erschüttert in seinem Glauben, was geschehen war. Er wollte es nicht wahrhaben. Jesus starb am Kreuz und er hat sich da versteckt irgendwo hinterm Vorhang. Jesus ist von den Toten auferstanden. Glaube ich nicht. Und weißt du, das ist das Schöne dabei beim Heiland. Die Tür war verriegelt. Wahrscheinlich wie Corona-Krise hier bei uns. Die Tür war zu. Und plötzlich mittendrin steht Jesus und kommt auf diesen Thomas zu und sagt, Thomas, komm her, schau meine Wunden an. Denn er hat vorher gesagt, ich glaube nur an die Auferstehung und so weiter, dass alles gut ist und dass alles gut wird, wenn ich meinen Finger in seine Seitenstelle lege. Und plötzlich steht Jesus da und gibt ihm die Antwort und sagt, Thomas, komm mal her, hier, leg deinen Finger hier rein, ich bin's. Und weißt du, was dann passiert? Mein Herr und mein Gott. Und er geht gleich in die Knie. Er wollte nicht wahrhaben. Aber der Herr Jesus macht es wahr. Und deshalb, Geschwister, Heilung, diese Sündenvergebung und Heilung, dieses Aha-Erlebnis ist ein Werk des Heiligen Geistes. Das kannst du, kann ich nicht machen. Ich kann es nur predigen, ich kann es bezeugen, aber der Heilige Geist muss überzeugen. Und er konnte nicht glauben, auch wenn die Apostel noch so erzählten. Thomas wollte einen sichtbaren Beweis, das, was die Brüder erzählten, dass es wahr ist. Erst als Jesus selbst ihm erschien und ihm seine Wunden zeigte Johannes Kapitel 20, Vers 25, da wurde er gläubig. Dann hat er dieses Aha-Erlebnis, mein Herr und mein Gott. Es braucht Zeichen des Glaubens. Weißt du, er brauchte diese Zeichen. Er wollte sehen, ist er tatsächlich dieser Jesus oder bilden wir uns was ein? Irgendwie ein Vater Morgana, ein Phantom, ein Hirngespinst. Und der Herr selbst schenkte dem Thomas ein Zeichen seiner Liebe und des Glaubens. Thomas wurde aufgefordert, Jesu Wunden zu berühren. Und indem er Jesus berührte, kam er zum Glauben. Da wurden seine Wunden berührt und geheilt. Ja, indem wir Jesu Wunden berühren, werden unsere Wunden geheilt. Sein Unglaube, seine Verzweiflung wichen von ihm. Und er konnte wieder von Herzen glauben, mein Herr und mein Gott. Was will ich sagen? Da werde ich katholisch. Weißt du, die Katholiken haben etwas, ich wohnte ja ein, zwei Jahre in Altötting, das ist so ein katholischer Wallfahrtsort, da saßen Leute stundenlang vor dem Bild des Gekreuzigten. Stundenlang. Und dann habe ich ja dort viele Zettel verteilt. Ich habe tausende und abertausende Traktate verteilt in Altötting, diesem Wallfahrtsort. Durfte ja nicht, aber ich habe es trotzdem gemacht. Und dann habe ich jemanden gefragt, wo er das vor so einem Bild saß. Dann sage ich, hilft es Ihnen? Ja, ich vergegenwärtige mich an Jesu Leiden. Er tat alles für mich. Mein Jesus tat alles für mich. Graf Zinzendorf, als wir in Louvre waren in Paris, stand vor diesem gekreuzigten Bild, ein bekanntes Gemälde, stand als Bub da und dann guckte er und ist nicht mehr weggegangen. Der Vater hat ihn nicht mehr weggekriegt von diesem Bild. Dann fragte Papi, was steht da unten? Dann lesen konnte er noch gar nicht. Dann stand unten, das tat ich für dich, was tust du für mich? Und das war die Bekehrung seines Lebens. Das tat ich für dich. Was ich sagen will, fang an, nimm dir, du kannst googeln, da gibt es genug Bilder, kannst du vielleicht in die Bibliothek gehen, kauf dir so ein Bild vom Gekreuzigten und schau das Bild an. Jesus, das tatst du für mich. Für mich. Nicht für die anderen, für mich. Und die Berührung seiner Leiden, die Berührung des Gekreuzigten, seine Wunden werden dich heilen. Meditier mal drüber. Und du wirst ein Heilungswunder erleben. In der Bibel vergegenwärtige, er starb für mich. Er starb für meine Krankheit. Er starb für meine Sünden. Er starb für mein verwundetes Herz. Such die Nähe des Gekreuzigten. Hau dich ab vom Kreuz. Die meisten Leute laufen weg vom Kreuz. Die wollen den auferstandenen, in den Himmel gefahrenen Jesus. Und was weiß ich noch, den wiederkommenden Jesus. Weißt du, du musst zuerst mal den Gekreuzigten kennen. Paulus sagt, ich predige nur den Gekreuzigten. Aber die meisten wollen da irgendwelchen, verklärten Jesus finden. Den Gekreuzigten. Geh mit ihm in Tuchfühlung. Herr, das bist du. In deine Wunden bin ich geheilt. Durch Jesu Wunden geschieht Zugang zum Heil der Welt. Diese Wunden Jesu ist der heilendste Ort. Das Wort heilende gibt es gar nicht. Aber es ist für mich so meine Erfindung, der heilendste Ort auf diesem Universum, das wir uns vorstellen können. Heilung ist ein Teil der Erlösung. Leg deinen Finger in seine Seite. Oder fühlst du, das Herz Jesu schlägt immer noch. Jesaja 53, Vers 5 noch. Aber er ist um unsere Missetat willen verwundet und um unsere Sünden willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihn, auf das wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Durch die Wunden Jesu bist du geheilt. Der Arzt mag dir einen negativen Bericht geben. Vielleicht hat er dir jegliche Hoffnung geraubt. Es kann mit ihnen nicht mehr besser werden. Es kann nur noch schlimmer werden. Oder dass sie den Status quo halten. Auch Jesus hat dir einen Bericht, eine Diagnose, einen Befund gegeben. Und genau das ist in meine Wunden bist du geheilt. Das ist die Diagnose Jesu. Da bist du geheilt. Nun musst du dich entscheiden, nehme ich die Diagnose vom Onkel Doktor oder nehme ich die Diagnose von Jesus? Wem schenkst du mehr Glauben? Welche Botschaft ist dir lieber? Also mir ist die Botschaft von Jesus lieber. In seine Wunden bin ich geheilt. Nicht, du bist unheilbar krank. Den Bericht des Arztes oder den Bericht Jesu? Hier der Evangelien. Das sind die Berichte, das sind die Diagnosen, die Ergebnisse. Manchmal fällt es uns sehr schwer, an das Unsichtbare zu glauben. Die Sündenvergebung, Heilung und so weiter. Ist schwer. Die Krankheit, man hat die Krankheit vor Augen. Die Erlösung habe ich noch nicht vor Augen. Das muss ich mir vorstellen, was sie hier gesagt hat. Und diese reelle Tatsache, dass ich krank bin, dass ich schwer krank bin, unheilbar krank bin, das ist mir reeller, als dass ich geheilt bin. Das sehe ich, das spüre ich jeden Tag neu. Aber im Glauben geht es darum, dass wir das glauben, das annehmen, was wir nicht sehen und nicht sehen kannst. Wenn ich was sehen könnte, brauche ich keinen Glauben. Da kann ich mir den Glauben sparen. Glaube an das Unsichtbare. Ich weiß, mein Erlöser lebt. Wenn du etwas sehen kannst, ja, da brauchst du keinen großen Glauben. Für Heilung zu glauben bedeutet, die Wahrheit Jesu anzunehmen. Deinen Blick weg von der Krankheit. Deshalb heißt es in der Bibel, lass uns wegsehen und lass uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und du hältst dich fest an die Aussage Jesu. Herr Jesus, durch deine Wunden bin ich geheilt. Und das ist für mich die Wahrheit. Heilung nimmst du an, für dich in Anspruch, wenn du Jesus anfängst zu danken. Ist schwer. Danken ist hier ein Opfer. Und ein Opfer, was mir nicht wehtut. Verstehst du was? Wo ich mich nicht überwinden muss. Das ist für mich kein Opfer. Ein Opfer ist für mich, wo ich dreimal, viermal, fünfmal umdrehen muss. Soll ich es nicht? Genauso wie du ein Geschenk annimmst und einfach nur Dankeschön sagst, so ist auch die Heilung. Heilung ist kein Werk von dir, das du vollbringen musst. Ich muss jetzt mich gesund glauben. Und dann so fromme religiöse Klimmzüge. Nein. Heilung ist keine Gehirnakrobatik. Jesus hat gesiegt. Und ich muss nur Jesus danken, ihm preisen und sagen, Herr, ich lasse mich in deine Hände fallen. Ich nehme deinen Sieg an. Und dann übertrage ich den Sieg von Golgatha in meine Schädeldecke, in mein Hirn. Dein Part ist, Jesus einfach beim Wort zu nehmen, ist das wahr oder nicht, oder bilde ich mir das alles ein, oder spinne ich? Man kann auch sehr viel zusammenspinnen, in aller Liebe. Bei Gott gibt es keine hoffnungslose Fälle. Sollte dem Herrn irgendetwas unmöglich sein? Sieh mal Lukas Kapitel 18, Lukas Evangelium, Vers 27. Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Deine Heilung, deine Errettung ist ein göttliches Geheimnis, ist eine Offenbarung, ist eine Eingebung. Aha, ich bin geheilt. Ich glaube das. Ich hab's kapiert. Ich hab's verstanden. Mehr brauche ich nicht. Du hast ein Aha-Erlebnis. Gott will mich heilen, hat mich geheilt schon, bevor ich um Heilung gebeten habe. Eigentlich müssen wir gar nicht groß um Heilung bitten. Es reicht schon zu verstehen, der Herr Jesus Christus hat mich schon vor ewigen Zeiten geheilt. Du musst dich nur in die Behandlung Gottes begeben und in seinem Heilverfahren, weißt du, seine Methode. Zum Reich Gottes gehört Heilung und Heiligung, beides gehört dazu. Zuerst werden die unreinen Geister verscheucht, diese negativen Gedanken, ich bin todkrank. Für mich gibt es keine Hoffnung. Und diese Gedanken müssen ausgetrieben werden. Diese Gedanken halten die Menschen fest. Du kannst nicht geheilt werden. Das ist der Weg der Menschen, der Welt. Zum Reich Gottes gehört Sündenvergebung und Heilung. Diese beiden Sachen gehören dazu. Jesus hat Kranke geheilt, insbesondere ja, indem er ihre Sinnesorgane heilte. Ist interessant. Ich predige schon so viele Jahre über Heilung. Jedes Mal entdecke ich was Neues. Die Sinnesorgane, der Verstand. Da waren Blinde, Taube, Stumme, Gelähmte dabei. Alles Sinnesorgane, die wurden geheilt. Und wenn meine Sinnesorgane geheilt sind, ich glaube, ich sehe in der Bibel, kann es nachlesen, ich lese es laut vor und dann sage mir vor und ich predige hier euch vor. Heilung der Sinnesorgane. Auch der Kranke ist aufgrund seiner Krankheit aus der Gemeinschaft Gottes ausgestoßen, wie die Aussätzigen damals waren oder wie die blutflüssige Frau. Aber der Herr Jesus hat mich eingeladen. Er hat mich berührt. Und dann schickt er die 10 Aussätzige zu dem Priester. Zeigt euch dem Priester. Und die haben sich gezeigt und der Priester sagt, sie sind rein. Ist alles okay? Also nichts einzuwenden. Und dann kommt einer zurück und dankt. Und jetzt will ich noch etwas sagen. Weißt du, ich verrate dir die Geheimnisse des Wortes Gottes. Und das Geheimnis ist, der eine kommt zurück und sagt, Jesus, danke, 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 danke. Du hast mich geheilt. Eigentlich war er beim Priester. Der hat es bestätigt. Und seine Heilung war endgültig. Die anderen 9, die sind weitergegangen und wahrscheinlich sind sie wieder in der Szene gelandet und wieder aussätzig geworden. Ich war in der Klinik von Mutter Teresa. Da war hier ein Pastor aus Neukölln, dann sagt er, Wissen Sie, Herr Matudis, es hat keinen Wert. Wir pflegen die Leute gesund, die werden gesund gepflegt wieder, die Aussätzige, die entlassen wir wieder raus und nach 3 Wochen haben wir diese Leute wieder, weil ihr Leben nicht stimmt. Ihr Leben ist nicht verändert worden. Die leben im gleichen Umfeld, die gehen zurück. Und so war auch diese neuen Aussätzige, die gehen wieder zurück in den Dreckhaufen, in der Szene, wo sie herkommen. Es ist so wichtig, dass wir zu Jesus kommen und bei Jesus bleiben. Von Jesus geht eine Art ansteckende Gesundheit aus. Jesus heilt die Menschen durch ein erlösendes Wort. Dein Glaube hat dir geholfen. Steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Roll deine Matte zusammen. Und ich denke nur, ich muss noch ein paar Sachen noch sagen, ich bin noch nicht fertig, in aller Liebe. Lukas Kapitel 5 ist eine interessante Heilung, weil ich möchte, dass du die Heilung verstehst, denn nur erst, wenn du richtig verstehst, kannst du auch richtig geheilt werden. Sonst ist es nur Kurfuscherei. Und hier diese Heilung, Lukas Kapitel 5. Fassungslos sahen die Menschen, was da passierte. Dann sagen sie, Lukas Kapitel 5, Vers 26, sowas haben wir noch nie gesehen. Jesus, ja, da ist dieser Lahme, der vor Jesus runtergelassen wurde. Dann sagt Jesus, dir sind deine Sünden vergeben. Dann stehen die Pharisäer und sagen, was erlaubt sich dieser Freche, Sünden zu vergeben? Wer kann Sünden vergeben? Nur der liebe Gott. Und dann sagt Jesus, damit ihr wisst, dass das Menschensohn Macht hat, Sünden zu vergeben, sage ich, Junge, nimm dein Bett und hau ab. So was. Ganz einfach. Und dann stand er, so was haben wir noch nie gesehen. Und Geschwister, Sündenvergebung ist der Schlüssel zur Heilung. Was lernen wir aus dieser Geschichte? Der Kranke in unserer Geschichte kommt nicht aus eigenem Antrieb zu Jesus und bittet um Heilung. Die 4 Freunde bringen ihn. Vielleicht hat er gesagt, trag mich auch zu Jesus. Vielleicht hilft es, vielleicht auch nicht. Nirgendwo ist die Rede von seinem Glauben, dass er großen Glauben hatte. Ja, ich glaube, Herr. 4 Männer, vermutlich Verwandte oder Freunde des Gelähmten, bringen diesen Mann zu Jesus. Diese 4 glaubten stellvertretend für diesen Gelähmten. Der Glaube drückt sich aus, indem das Dach abgedeckt wird und Jesus vor Jesu Füße dieser Kranke niedergelassen wird. Und dieser Glaube beeindruckt den Herrn. Geh nach Hause, bist geheilt. Jesus heilt nicht sofort. Zuerst vergibt er die Sünden. Und dabei hat weder der Gelähmte noch seine Freunde gebeten. Guck mal, er hat das und das in seinem Leben. Er hat keine Beichte gemacht, hat nichts gemacht. Aber er hat gesagt, ich vergebe dir deine Sünden. Das Thema Sünde wurde aber gar nicht angesprochen. Das ist doch nicht zur Diskussion. Jesus nennt auch keine besonderen Sünden. Also du hast gesoffen oder du hast das gemacht oder das gemacht. Nix, da wird keine Sünde erwähnt oder beim Namen genannt. Er sagt auch nicht, deine Krankheit ist die Folge von der Sünde, was weiß ich welche. Er erwähnt nur, indem er bedingungslos vergibt, die sind deine Sünden vergeben. Hier wird einfach die gestörte Gottesbeziehung wiederhergestellt. Ohne Sündenvergebung gibt es keine Heilung. Diese Gottesbeziehung, die muss wiederhergestellt werden. Dieser Kontakt, Funkkontakt mit dem Himmel. Das Urproblem muss behoben werden, dass die Lähmung verursacht, dass vieles im Leben nichts mehr lief, nicht mehr ging. Jesus löst die Lähmung hier durch Absolution und Begnadigung, auch wieder Gnade, Stichwort Gnade. Dir sind deine Sünden vergeben. Und ja, er stellt nichts in Frage. Und für mich ist nichts leichter, als zu sagen, dass die Sünden zu vergeben. Aber wer kann Sünden vergeben? Und Jesus sagt, dir sind deine Sünden vergeben. Geh hin. Und hier demonstriert Jesus, er kann beides, Sünden vergeben und heilen. Und genauso wie er Sünden vergeben kann, genauso kann er auch heilen. Das zeigt er hier, demonstriert er. Die Heilung bezeichnet Jesus selbst als Zeichen und Beweis für seine göttliche Vollmacht. Er hat die Vollmacht zu vergeben, er hat die Vollmacht zum Heilen. Und ich denke noch an eine andere Geschichte, Johannes 5. Da ist Jesus am Teich Bethesda. Da kommt Jesus zu einem Kranken. Willst du gesund werden? Und was sagt dieser Zipfel? Entschuldigung, dass ich so denke. Dieser Kranke, ich habe keinen Menschen. Ich habe keinen Menschen. Wenn der liebe Gott das Wasser bewegt, dort am Teich Bethesda und so weiter. Und ich komme zu spät, mich trägt niemand hin. Ich komme allein nicht. Ich schaffe es allein nicht. Jesus heilt ihn und sagt, Steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Interessant, lies diese Geschichte nochmals zu Hause durch. Im selben Augenblick wurde der Mann geheilt. Einige, die den Geheilten schon kannten, der war schon 38 Jahre dort, und sehen, wie er sein Bett, seine Matten nach Hause trägt, und es war noch am Sabbat dazu. Aber das darf man nicht. Nein, sagt der Geheilte, aber der Mann, der mich geheilt hat, hat mir befohlen, ich soll mein Bett nehmen und nach Hause gehen. Verrückt. Der Mann wusste nicht mal, pass auf jetzt, der Mann wusste nicht einmal, wer Jesus ist. Lies diese Geschichte aufmerksam durch. Er hat Jesus so schnell verlassen, oder Jesus hat wahrscheinlich die ganze Veranstaltung dort verlassen. Und später traf Jesus den Geheilten im Tempel und sagte, du bist gesund geworden doch, sündige nicht mehr, damit nicht etwas Schlimmeres als diese Krankheit, oder dass diese Krankheit wiederkommt, oder du was Schlimmeres erleidest. Und da ging der Mann zu den Juden, verstehst, und verpetzt Jesus. Das ist der Mann, der mich geheilt hat. Also der kannte weder Jesus und so weiter, hat sich gar nicht groß für Jesus interessiert. Und das ist eine seltsame Heilungsgeschichte für mich. Zwar wird der Kranke psychisch gesund, wunderbar, aber seine Wiederherstellung an Leib, Seele und Geist droht zu scheitern. Wenn du nicht aufhörst zu sündigen, wird es noch schlimmer. Und es beginnt schon damit, dass ja der Kranke gar nicht die Initiative ergreifen muss, sondern Jesus ergreift die Initiative. Pass auf, dass dir nichts was Schlimmeres passiert. Der von anderen wahrscheinlich gehört, dass Züge geheilt worden sind. Ja, 38 Jahre, das ist eine prophetische Handlung, was Jesus hier an diesem Mann gemacht hat, nur nebenbei. Denn die Israeliten waren 38 Jahre in der Wüste. Eine Heilung für die Juden hat Jesus hier symbolisiert, aber das ist nicht mein Thema. Es muss Menschen geben, die ja Jesus erkennen und bekennen und so weiter. Und es wird Menschen geben, die haben damals ihn bekleidet, angezogen, versorgt und so weiter. Ich habe keinen Menschen, weit und breit, keinen Menschen. Und einer dieser Menschen muss Jesus informiert haben, du, da liegt doch einer schon, so ein Jude, 38 Jahre und wartet auf die besondere Erfahrung, wenn der Engel kommt, dass das Wasser bewegt wird. War ein Langzeitkranker. Und dann fragt Jesus diesen Langzeitkranken, willst du gesund werden? Man könnte meinen, dass jeder Kranke gesund werden möchte. Halleluja, ja Herr! Nein! Nicht alle Kranken wollen gesund werden. Ich werde nicht vergessen, ich bete in Ingolstadt für Kranke, mache Altarruf im Missionszelt. An der Donau, da waren noch so viele Fliegen da, das weiß ich noch, diesen Tag werde ich nicht vergessen. Und dann mache ich Altarruf und bete, und da packt ein Mann, ein älterer Herr, mich, war noch nicht so alt, aber trotzdem, er packt mir an, bitte Pastor, bevor Sie beten, ich will Ihnen noch was sagen. Beten Sie so, dass ich geheilt werde, aber noch meine Rente behalten kann. Verstehst du? Manche wollen ja gar nicht gesund werden. Krankheit kann auch sehr nützlich sein. Wer krank ist, der hat keine Verantwortung. Der muss keine Verantwortung für sein Leben tragen. Kümmern sich andere, Papa, Mama und was weiß ich wer. Er kann anklagen, du bist für mich verantwortlich. Und da ist ein anderes Problem, Selbstmitleid. Selbstmitleid ist bei vielen Kranken ja, der Gipfel, wie der Matterhorn, der Lust gewinnt, die haben ihre Freude. Oder es tut ihnen gut, wenn sie so Selbstmitleid austragen können. Darum fragt Jesus, willst du gesund werden? Wirklich? Und der Mann in unserer Geschichte will offenkundig nicht gesund werden. Das war so schön hier, noch 2 Jahre, dann sind 40 Jahre rum. Er übernimmt keine Verantwortung, andere sind immer schuld. Dass er nicht gesund wird, ich habe keinen Menschen, keiner kümmert sich um mich. Er sucht nicht seine Heilung, sondern er klagt und jammert, beschwert sich, lamentiert, gibt anderen die Schuld, dass er nicht gesund wird, dass er zu wenig Unterstützung bekommt, dass er nicht genug gepflegt wird. Und dass Gott sogar schuld ist, andere sind viel schneller wie er. Und obwohl der Mann kein Vertrauen in Jesus hat, Jesus spricht ihn an. Sei gesund, geh nach Hause. Du siehst, was Heilung ist. Du musst Jesus begegnen, nur Jesus begegnen. Ob du ihn kennst, ob du ihn richtig kennst, ob du ihn hundertprozentig kennst oder vielleicht nur 80% oder 50%, egal. Fast wortgleich. Wie bei dem anderen da in der Geschichte, diesem Lahmen, sagt Jesus, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und das wirklich äußerlich zumindest, der Mann geht, das funktioniert. Er bedankt sich nicht. Er merkt nicht einmal den Namen, der ihn geheilt hat, dieser Jesus von Nazareth. Er trottelt weiter seinen Weg dahin, ist vielleicht sauer, dass Jesus mich geheilt hat. Jetzt kann ich nicht mehr betteln. Jetzt gibt mir keiner Spende. Jetzt unterstützt mich niemand und so weiter. So viele Menschen denken, wenn sie geheilt werden, ihr Lebenskonzept wird zerstört als arme Opfer. Als man diesen Mann mit der Matte rumlaufen sieht, ja, mir wäre es lieber gewesen, ich wäre nicht geheilt, hat er wahrscheinlich in seinen Gedanken gedacht. Dann könnte ich betteln, jetzt habe ich meine Stelle verloren sogar. Jesus, ja, sich bewusst, was er gemacht hat, dass er ihm nochmals begegnet. Mann, du musst noch deine Heilung nachbessern. Es reicht nicht, dass du jetzt plötzlich geheilt bist, du musst noch deine Heilung nachbessern. Er sucht den Geheilten nochmals auf. Pass auf, wenn du nicht aufpasst, es wird noch schlimmer. Was schlimmer ist es, was vorher war. Solche Drohungen sind ungewöhnlich für Jesus, aber ist es denn da? Was ist denn die Sünde des Mannes gewesen? Für mich persönlich, wenn ich die Bibel aufmerksam studiere, Selbstmitleid. Selbstmitleid. Seine Egozentrik, seine Energielosigkeit, seine Bequemlichkeit. Ja, er hat sich geweigert, die Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. Wenn Jesus heilt, muss jeder selbst die Verantwortung für sein Leben übernehmen. In seine Wunden sind wir geheilt. Mit der Heilung hier hat Jesus einen Strich in seine ganzen Rechnung gemacht. Du bist jetzt geheilt, jetzt bist du verantwortlich. Sofort läuft er zu den Behörden und verpetzt Jesus. Er hat mich geheilt, dieser Jesus. Er hat mich gesund gemacht, wider meinen Willen. Das habe ich gar nicht gewollt. Gott will dich heilen. Selbst wenn du wirklich nicht willst, das ist seine Absicht. Und Gott will, dass du jetzt die Verantwortung, wenn er dich berührt, selbst übernimmst, deine Bequemlichkeit opferst, dein Kranksein opferst. Du musst was tun, irgendwas, das als Zeichen der Gesundheit ist. Oder du sollst nicht in deinem Selbstmitleid untergehen und weiter so machen. Es wird schlimmer. Wenn du noch weitermachst, wird es schlimmer als vorher. Viele Menschen suchen einen Schuldigen, warum sie nicht geheilt werden, suchen eine Erklärung für was auch immer, stellen immer wieder alles in Frage. Dieser Blindgeborene, der hat hier gesündigt, eine andere Geschichte noch ganz schnell. Ich muss diese Geschichten durchgehen, sonst verstehst du nicht Heilung, was wirklich Heilung ist. Wer hat hier gesündigt? Der Papa, ich selber, wer hat hier gesündigt? Bei der Heilung des Blindgeborenen sagt Jesus weder noch, auf dass die Herrlichkeit Gottes an diesem Menschen war, groß werde. Gott ist souverän, er heilt, wann und wie er will. Und Gott will, dass seine Herrlichkeit an ihm offenbar wird, an mir, an uns. Dass unsere Seele erneuert wird, dass wir uns an der Gnade Gottes genügen lassen, wie Paulus. Dass wir dankbar sind, so wie dieser eine Aussätzige von den 10 damals, der zurückkam und dankte. Nach 1. Johannes Kapitel 3, Vers 8. Deshalb ist der Sohn Gottes erschienen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und wenn wir das begriffen haben, wenn du das verstanden hast, wenn du sagst, aha, jetzt weiß ich's. Jetzt weiß ich, wo der Hase läuft. Jetzt weiß ich, was die Sache ist. Und du musst nur eines sagen, Amen, Halleluja, oder so ist es. Lieber Heiland, ich danke dir, dass du der große Heiler bist bis heute. Du hast es nicht gewandelt. Du willst die Menschheit wiederherstellen. Du kamst, um die Werke des Teufels zu zerstören, uns von den Lügen Satans zu befreien. Dein Wirken an uns, Herr Jesus Christus, hat einen Zweck, die Herrlichkeit Gottes zu offenbaren. Wir werden geheilt zu Ehre Gottes, nicht zu unserem Ruhm und nicht zum Ruhm eines Mannes Gottes, eines Evangelisten, einer, der für uns gebetet hat. Du willst die Ehre haben, Herr Jesus, und du willst allen Ruhm haben. Und du tust, wie du es willst. Du willst auch heute noch das Allerbeste für unser Leben. Und ich sage zusammen, Herr, mit dem Volke Gottes, aha, so ist es. Amen, ja, so bleibt es auch. Und ich kann heute geheilt werden, wenn ich nur Danke sage für deine Heilung. Und ich sage, ja, im Namen all derer, die dein Wort jetzt heute hören, danke, Herr, dass meine Hörer in deine Wunden geheilt sind. Obwohl sie noch nicht sind. Aber die werden es, wenn sie anfangen, das zu tun und das zu glauben, das anzunehmen, dass du Sünden vergibst und dass du heilst. Du bist ein und derselbe Heiland. Amen.